Also jetzt kommt der Teil, wo ein stärkeres Experiment ist, weil ich die Darstellungsweise jetzt gegenüber der Marx'schen Darstellungsweise genau umgekehrt aufziehe. Also ich fange bei einer Fetischgestalt an, die Marx mit aufgegriffen hat aus der politischen Ökonomie seiner Zeit und Vorläufer, die mit dem Begriff trinitarische Formel bezeichnet wird. Von der trinitarischen Formel aus werde ich dann auf den Kapitalfetisch zurückgehen, vom Kapitalfetisch auf den Geldfetisch und dann erst auf den Fetischcharakter der Ware. Und wenn ich dann mal in die Gesichter gucke und die nicht allzu arg eingeschlafen sind, dann können wir noch auf die drei Eigentümlichkeiten der Äquivalentform eingehen, aber das nur als Zugabe vielleicht oder so. Nur wenn genug klatscht wird. Ja. Mit der sogenannten trinitarischen Formel, die Marx, wie gesagt, aus der politischen Ökonomie aufgreift, ist eine bestimmte Form bezeichnet, die eigentlich ganz plausibel klingt zunächst mal, und das Plausible ist gerade diese Selbstverständlichkeit, die fetischisierte Selbstverständlichkeit, dass die Reichtumsformen oder der Reichtum der Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise vorherrscht, sich vor allem aus drei voneinander unabhängige Einkommensquellen speist. Die eine Einkommensquelle wäre die Arbeit, die sozusagen wo man dann Lohn dafür bekommt. Also ihr habt auch das Diagramm ja vorliegen. Die zweite wäre das Kapital, das an Unternehmengewinn als Profit und Zins, also ein Teil von diesem Unternehmensgewinn wird dann wieder zurück als Zins an den Geldkapitalist oder an den Geldgeber zurückgeführt. Also Kapital bringt Profit oder Zins und Zins hervor. Dann die dritte Einkommensquelle wäre der Grundbesitz von Boden oder von Häusern und so weiter. Also der Besitz von Grund und Boden bringt sozusagen eine Rente hervor. Lange Zeit war in der politischen Ökonomie war das so der Standard, und auch im alltäglichen Denken ist es ja auch so drin. Okay, das mit Grund und Boden klingt heute ein bisschen altertümlich, aber ist ja trotzdem noch so, der Grundeigentum bringt, wirft eine Pacht ab und da kriegt man ja was dafür. Deswegen meint Marx, weil das ja auch so plausibel wirkt, dass eben diese auch Vulgärökonomie, die das dann ganz stark aufgegriffen hat, dass die im Endeffekt nur das Alltägliche, die bornierten Alltagsvorstellungen systematisieren würde. Also insofern ist die Kritik der politischen Ökonomie, wirkt auf vielen Ebenen, ist eine Kritik an alltäglichen bornierten Vorstellungen, eine Kritik an politischen Ökonomien, die Marx vorgelegt gelegen haben, und eine Kritik an dem Gegenstand der Kritik der politischen Ökonomie, also an der politischen Ökonomie selber. Wie jetzt diese, also Marx führt auf der Grundlage von schon politischen Ökonomien, die er vorfindet, führt diese anscheinend getrennten Einkommensquellen zurück auf die kapitalistische Wertvergesellschaftung und vor allem auf die Verwertung des Werts durch das Kapital führt er das zurück. Dass die eben nicht unabhängig sind, sondern aus der Wertvergesellschaftung sich speisen. Wir können uns jetzt mal genau den Teil vornehmen, dieses fornierte Verständnis, dass man einfach einen Haufen Geld hat, beispielsweise, es bringt man auf die Bank und irgendwann vermehrt sich das irgendwie und man hat mehr Geld. Also da wären wir jetzt eigentlich schon ziemlich schnell beim Kapitalfetisch, dass eben irgendeine Menge Geld, das aber gleichzeitig eingesetzt wird als zinstragendes Kapital, irgendjemand vorgeschossen wird, damit jemand oder eine Institution, ein Konzern oder sonst was dieses zinstragende Kapital nimmt, um auf dem Markt Arbeitskräfte, Produktionsmittel, Rohstoffe und so weiter einzukaufen oder eine Fabrik zu pachten, dann von diesem Grundbesitzer. Und diese Arbeitskräfte, die ganzen Produktionsmittel, Maschinen in eine spezifische Weise miteinander in Verbindung bringt, so dass da Waren produziert werden, die sich deswegen auch aus diesen Teilen C und V zusammensetzen und also das sind Wertformen. C wäre ein konstantes Kapital, also beispielsweise Maschinen und so weiter. V sind dann das sogenannte variable Kapital, die Arbeitskräfte, die eingekauften, also die Wertmasse dieser Arbeitskräfte, die eingekauft sind. Und die werden in eine spezifische Form aufeinanderbracht und die bringen dann sozusagen den Mehrwert hervor. Und über den Verkauf werden diese Produkte als Waren realisiert und der Mehrwert eben auch realisiert. Ja?
Darf ich inzwischen noch was anmerken?
Ja, klar.
Was ich da ein bisschen vermisse, ist die Rolle des sogenannten Staates, also die Rolle in der Wirtschaftspolitik, in der Steuerpolitik, die dort reguliert wird, weil selbst auch bei den arbeitenden Leuten gibt es einen Teil, wo von Firmen abgezwackt wird, wo in bestimmte Töpfe reinfließt. Auch bei den Unternehmen gibt es gewisse Steuern. Das ist ungleichmäßig, aber das hat auch eine Regierungsfunktion. Und das müsste eigentlich mit rein, weil das ist nicht so was Wertneutrales. Es gibt ja die Arbeit und das Kapital und Zins und Rendite, sondern das wiederum reguliert dann nochmal auf eine andere Weise. Ja. Zugunsten auch bestimmter Gruppen, aber auch Firmen können sich lassen sich subventionieren in bestimmte Zeit und bekommen bestimmte Dinge eben auch durch Steuerleistungen wieder zurück und können damit auch Sachen aufkaufen, wo im Betrieb 15 Jahre laufen lassen mit Subventionen, und das ist, die Rolle müsste auch ein bisschen mit reinkommen.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil das wirft ein Licht auf den Mangel, was ich vergessen habe zu sagen, nämlich dass das, was ich hier darstelle, das sind, also ich stelle heute den Fetischbegriff in den Mittelpunkt und ich kann ja keine Einführung in die gesamte Kritik der politischen Ökonomie leisten und deswegen habe ich jetzt zwei kleine Teilaspekte quasi rausgegriffen, um an diesen die Fetischformen zu verdeutlichen. Dass der Staat oder die Regulierungsmechanismen, staatsförmige Regulierungsmechanismen an jedem kleinsten Punkt auftauchen, kann man sogar schon beim einfachen Warentausch beispielsweise zeigen, dass nämlich die Warenbesitzer sich als Warenbesitzer anerkennen müssen und die Waren nicht sich gegenseitig rauben beispielsweise. Sie tauchen da schon selber als Rechtssubjekte, als Besitzer von Waren auf, beziehungsweise Eigentümer. Also in dem Fall ist es noch vermischt, aber später kann man das differenzieren. Und insofern ist es schon eine Grundbedingung, damit so ein Tausch überhaupt stattfinden kann, dass dieser in einer gewissen Weise in irgendeiner Form schon rechtlich reguliert ist, damit die sich nicht, oder dass auch als Gesellschaftsform, also Gesamtgesellschaftsform taucht es, ist ja nicht der Raub im Mittelpunkt, sondern der Äquivalententausch, die tauschen unter gleichen Bedingungen. Aber ich kann jetzt hier auf dieser Darstellungsebene die Institutionsstaat als Handlungs- oder als selber wieder als ökonomischer Funktionsträger und auch als regulatives Prinzip, als Handlungsprinzip hier jetzt nicht mit einspannen, weil das würde jetzt viel zu kompliziert werden. Und wie gesagt, ich möchte ja auf die fetischistischen Mechanismen raus bei dieser trinitarischen Formel. Staatsfetischismus behandle ich jetzt heute zum Beispiel gar nicht. Ja, okay. Deswegen kann ich da jetzt gerade gar nicht drauf eingehen. Worauf es mir dann hier ankommt, ist, dass diese Fetischform aus G wird unmittelbar G'. Also Geld oder ein Geldkapital vermehrt sich zum größeren Geldkapital, dass die gesamte Funktionsweise und das alles, was dazwischen als Vermittlungsschritte passiert, komplett ausblendet. Also wir hatten es ja am Anfang schon, dass ein wichtiges Moment des Fetischismus ist, dass Vermittlungen ausgeblendet sind. Jetzt intern, also wenn jetzt diese Produkte auf dem Markt dann durch Verkauf realisiert sind und der Mehrwert, also auf der Wertebene als Mehrwert realisiert ist, dass da über wieder ganz verschiedene Vermittlungsprozesse und Durchschnittsbildungsprozesse gesamtgesellschaftlich ein Unternehmensgewinn für bestimmte Einzelkapitale, aber auch als Gesamtkapital rauskommt, als Profit, das dann, wo dann wieder ein Teil davon als Zins abzweigt wird. Das wäre hier zwischendrin. Und dann als verzinstes Kapital wieder auf der gesellschaftlichen Oberfläche erscheint. Da geht es mir halt darum, dass diese ganzen Vermittlungsprozesse ausgeblendet sind, wenn man von der Erscheinung ausgeht, man bringt bestimmtes Geld, das als Geldkapital dann in dem Prozess fungiert, auf die Bank und kriegt einfach einen Zins dafür. Wir können mal kurz zu dies, was Marx selber dazu sagt, zu dem Punkt 4 bei den Zitaten trinitarische Formel und der Punkt 3 Kapitalfetisch mal kurz gehen. Also zuerst mal diese trinitarische Formel und da vor allem das Fettgedruckte. Also gleich am Anfang bei der trinitarischen Formel unter 4. Kapital, Boden, Arbeit. Aber das Kapital ist kein Ding, sondern ein bestimmtes gesellschaftliches, einer bestimmten historischen Gesellschaftsformation angehöriges Produktionsverhältnis, das sich an einem Ding darstellt und diesem Ding einen spezifisch gesellschaftlichen Charakter gibt. Das war das, was man am Anfang, als ich am Anfang auch immer versucht habe zu sagen, dass in diesen Gegenständlichkeitsformen gesellschaftliche Momente sich so, die sozusagen angeklebt sind, also metaphorisch ausdrückt. Dann das nächste Fettgedruckte bei der trinitarischen Formel im nächsten Abschnitt. Im Kapital, Profit oder Zins, dann Boden, Grundrente, Arbeit, Arbeitslohn, in dieser ökonomischen Trinität als dem Zusammenhang der Bestandteile des Werts und des Reichtums überhaupt mit seinen Quellen ist die Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare Zusammenwachsen, also Ausblenden von diesen Vermittlungsketten, der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit vollendet. Die verzauberte, verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le Capital und Madame la Terre als soziale Charaktere und zugleich unmittelbar als bloße Dinge ihren Spuk treiben. Dann geht er noch auf die Personifizierung der Sachen und Versachlichung der Produktionsverhältnisse und bezeichnet es als Religion des Alltagslebens. Also genau dieses, das ist ein religiöses Moment, das sich das in den Köpfen bei uns allen, auch in unserem alltäglichen Handeln, ja eben in einer mystifizierten Weise vorkommt, darstellt und wir gemäß dem handeln, wie in diesen magischen Gesellschaften, die eben danach handeln, wenn dass sie vielleicht ihr Vieh oder was weiß ich, ihr Getreide dann aussehen, wenn ihr kleines Holzmännchen gesagt hat, es regnet demnächst und so weiter. Also das Handeln wird da danach eingerichtet und das ist das religiöse Moment da drin.
Und der Begriff ist doch auch aus der Religion entlehnt. Die Trinität ist doch Vater, Sohn, Heiliger Geist.
Genau, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und die Ökonomen, die das ursprünglich ja schon verwendet haben, vor Marx, da macht sich ja Marx auch immer wieder lustig, dass die eben genau auch so eine religiöse Metapher verwendet haben, schon unbewusst sozusagen, und sich darin, also die Religion oder die religiösen Momente haben sich dann eigentlich schon in die Dinge und die Warenform hineingeflüchtet und wirken da drin ja auch auf unser Handeln zurück.
Ist die Trinität tatsächlich bei den Vulgärökonomen tritt die dort als Wort auf? Ich habe immer gedacht, Marx verwendet das als sozusagen, um Schimpf und Schande über die zu schütten. Also der macht sich drüber lustig, indem er diesen Begriff verwendet.
Nee, die trinitarische Formel, ich weiß es nicht, bei wem es auftaucht. Ich glaube sogar schon bei Adam Smith.
Ach so, okay.
Taucht es auf. Und wobei Adam Smith das auch schon kritisiert als Formel. Also die muss schon früher auftauchen. Und Adam Smith das ja dann auf diese drei, auf nur zwei zurückführt, nämlich Arbeit und Boden. So, also er macht aus dieser Trinität eine Dualität sozusagen. Aber ich bin jetzt überfragt, bei welchen Politökonomen das auftaucht. Aber bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die Wortprägung nicht von Marx ist, sondern dass er die aufgreift und sich dann drüber lustig macht, dass da ja sogar schon so eine religiöse Vorstellung drin in der Sachuntersuchung schon drin steckt. Genau. Das nächste Fettgedruckte wäre auch nochmal ein schönes, also beim unteren Abschnitt bei trinitärische Formel. Es ist dagegen andererseits ebenso natürlich, dass die wirklichen Produktionsagenten in diesen entfremdeten irrationalen Formen von Kapitalzins, Bodenrente, Arbeit-Arbeitslohn sich völlig zu Hause fühlen. Denn es sind eben die Gestaltungen des Scheins, in welchen sie sich bewegen und womit sie täglich zu tun haben. Also, da haben wir wieder diese Handlungspraxis drin. Diese gegenständlichen Formen, deswegen ein Stück weit bilden ja die Leute in ihrem Denken da auch das Richtige ab. Sie bilden es eben nur viel zu verkürzt ab und nehmen halt diesen verkürzten Teil als den Gesamtzusammenhang in Ausblendung dieser Vermittlungsketten, wie dieser Gesamtzusammenhang eigentlich zustande kommt. Also da haben wir überall wieder diese Momente drin, auf die ich versucht habe, im ersten Teil kurz einzugehen. Dann beim Kapitalfetisch, das wäre der dritte dritte von den Zitatensammlungen. Dieser gesamte Prozess, das eigentlich aus drei ineinander verschraubten Kreisläufen besteht und es selber insgesamt, das, die Kette könnte man ja da immer weiter treiben, wie so eine Megamaschinerie sozusagen funktioniert. Wenn die mal in Gang gekommen ist, dann geht es halt auch so weiter. Manchmal stottert sie vielleicht ein bisschen, aber im Endeffekt sind es lauter in sich verschränkte Kreisläufe und das Ganze ist so ein Akkumulationsprozess, wie so eine Spirale, kann man sich das vielleicht vorstellen. Dieser Wirkungsmechanismus, dieser Gesamtzusammenhang, dieser gesamte Prozess, der erscheint dann, wie Marx es schreibt, auch als automatisches Subjekt. Also Automat, da haben wir schon dieses Maschinenhafte drin, diese Megamaschinerie und das erscheint ja als ein Subjekt, das Kapital, haben wir dann in der nächsten fettgedruckten unter dem Kapitalfetisch das Kapital, denn die Bewegung, worin er Mehrwert setzt, ist seine eigene Bewegung, seine Verwertung, also Selbstverwertung. Also der Wert in diesem Vergesellschaftungsmodus. Er hat die okkulte Qualität erhalten, Wert zu setzen, weil er Wert ist. Er wirft lebendige Junge oder legt wenigstens goldene Eier. Also deswegen erscheint es, dass auch, und diese Erscheinungsform ist eine wirkliche Erscheinungsform, dass das Kapital eben mehr Reichtum aus sich heraus hervorbringt. Dann beim Kapitalfetisch haben wir da auch dieses zinstragende Kapital an diesem Kreislaufprozess, was wir da haben. Als zinstragendes Kapital, also irgendeine große Geldmenge, die eingesetzt wird, das dann als Geldkapital fungiert. Als zinstragendes Kapital, und zwar in seiner unmittelbaren Form als zinstragendes Kapital, erhält das Kapital seine reine Fetischform GG', also von hier direkt hier rüber, als verkaufbares Ding. Und deswegen erscheint es so, wie das letzte Fettgedruckte im gleichen Zitat, wie das Wachsen den Bäumen, so scheint das Geldzeugen dem Kapital in dieser Form als Geldkapital eigen. Habt ihr jetzt da dazwischen, also wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Moment von der Kritik der politischen Ökonomie. Also Marx hat nicht umsonst drei Riesenwälzer geschrieben und ich verkürze das jetzt, das ist halt auch der Mangel an dieser Darstellung jetzt heute, ich verkürze das jetzt ganz grob schlechtig auf ein paar wenige Momente, also es wäre selber schon fast ein Fetischismus sozusagen. Habt ihr da Fragen dazu direkt?
Also kann man vielleicht sagen, dass die Auslassung, die vorhin angesprochen wurde, also gerade mit Subvention, die Auslassungen, die angesprochen wurden oder die irgendwie angemahnt wurden, dass halt eben Subventionen, irgendwie staatliche Eingriffe, dass sie sich im Prinzip in dieser Sphäre stattfinden, also in diesem gesellschaftlichen Profitfonds. Also das ist ja eigentlich der Gegenstand der politischen Ökonomie, worüber man sich im Wesentlichen Gedanken macht.
Ist es da?
Ja. Und also dass deswegen, dass man schon sagen kann, dass es mit dem Fetischismus schon zu tun hat, weil gerade dadurch, dass man sich eben hier drin bewegt, das hier gar nicht in Erscheinung tritt. Also dass dann eben die Auslassung oder das, was man hier nicht erwähnt, eben irgendwie staatliche Eingriffe, Subventionen, Steuern etc., dass das eben im Wesentlichen dann eben in dieser Sphäre halt irgendwie stattfindet. Also dass Waren eben nicht zu ihren Äquivalenten getauscht werden, sondern dass da eben das alles noch irgendwie durcheinander gewürfelt wird und dadurch eben auch also es gar nicht möglich ist, überhaupt auf diese untere Ebene zu schauen, weil man es eben oben nicht mehr wiederfindet, weil das in dieser Wolke quasi verschwindet, in der eben die Waren nicht zu ihren Äquivalenten getauscht werden. Also kann man das irgendwie vielleicht...
Also im Prinzip werden die Waren zu ihren Äquivalenten tauscht, bloß finden genau in diesem Moment verschiedene Preisbildungsprozesse statt, wo dann alle möglichen Momente dann reinkommen, so dass es wiederum erscheint, als ob sie nicht zu ihren Äquivalenten getauscht werden. Mhm. Dieser gesellschaftliche Profitfonds, das wollte ich eigentlich gar nicht so genau darauf eingehen, aber wenn du es jetzt schon kurz gefragt hast, das setzt sich aus. Im Endeffekt wird ja privat arbeitsteilig produziert und auch die Kapitale produzieren als Einzelkapitale. Aber über verschiedene Marktmechanismen und so weiter werden und über kreuzlaufende Mechanismen finden da drin Prozesse statt, die wiederum die produzierenden Kapitale gar nicht in ihrer Hand haben und die Waren eben dann zu diesen Preisen auch verkaufen müssen. Bei Strafe des Untergangs, bei Strafe ihres Untergangs. Und ja, man kann sich aber das schon so vorstellen, wie wenn das so ein großer Rührer wäre, da, wo es dann alles Mögliche durcheinander wurschtet wurde. Vielleicht, ihr seid da genauer drin, vielleicht könnt ihr da vielleicht noch ein paar ergänzende Worte dazu, oder? Ja, aber... Also
dieser Fetischismus drückt sich zum Beispiel darin aus, wenn gesagt wird, der Staat hat kein Geld. Der Staat hat kein Geld. Die pure Absurdität. Natürlich, wenn der Staat hat zum Beispiel kein Geld, um das Gesundheitswesen zu finanzieren. Gleichzeitig gibt es Millionen von Menschen, die haben kein Geld, um sich Gesundheit zu kaufen, weil sie keine Arbeit haben, mit der sie Geld verdienen. Wenn wir jetzt dahinter schauen und uns überlegen, woraus entsteht denn überhaupt das Geld, das dem Staat zur Verfügung stünde, wenn er eben diese Mehrwertbereiche abschöpfen könnte, die entstehen würden, wenn die Leute in Lohn und Brot stehen, dann wird sozusagen klar, dass in dieser ganzen Verkomplizierung eigentlich nur es ist auch wieder ein Problem dieser Form ist, in der sich die Menschen reproduzieren und eben in der Form dieses Verkürzte, ja, wenn es nicht genügend Leute gibt, die andere Leute gesund machen, dann sollen die das halt tun. Diese Form ist schon gar nicht, also nee, dieses Denken ist gar nicht möglich, wird eben dadurch, dass das komplett in Sphären getrennt ist, verunmöglicht, sowas zu denken.
Ich denke eigentlich schon früher an, nämlich, dass der Staat ja dafür sorgt, wie der Glauben gesagt hat, dass die Rechtssubjekte sich gegenseitig als solche anerkennen, also als Eigentümer von Waren, die sich nicht gegenseitig auf den Kopf hauen, sondern halt Tausch quasi gegenüber, als Eigentümer von Waren, die sich tauschen, gegenübertreten und aber natürlich auch gleichzeitig auf die Funktion als Rechtssubjekte reduzieren.
Klar, bloß direkt auf die Frage geantwortet, findet das auf dieser Sphäre statt, die sozusagen verunmöglicht, auf das drunter zu schauen. Genau, so ist es. Also das verwirrte Bewusstsein der Menschen, die in dieser Vergesellschaftungsform leben, ermöglicht überhaupt nicht, sich zum Beispiel so eine Abkürzung vorzustellen, wie im Gesundheitswesen gibt es zu wenig Arbeitskräfte, weil der Staat nicht genügend Geld hat, die einzukaufen. Ergo sollen doch die Leute, die ihre Arbeit nicht verkaufen können, im Gesundheitswesen arbeiten. Das ist doch eigentlich irgendwas, was einem sofort einleuchten würde, diese Formen, in denen wir uns reproduzieren müssen, dazwischen schaltet, erzeugt das Bewusstsein, in dem diese Menschen diese Abkürzungen, die eigentlich auf der Hand läge, nicht mehr denken können, sondern sich fetischisiert ausdrücken, indem sie sagen, der Staat hat auf dieser Ebene kein Geld und auf der Ebene drunter haben die Leute kein Geld, sich Gesundheit zu kaufen. Dann ist, also ich wollte ja überhaupt nicht widersprechen, sondern nur die Es war eben die Frage war so rumformuliert, findet es auf dieser Ebene statt und ich glaube, das bejahen zu können. Mhm. Habe ich dir jetzt.
Gut, dann können wir ja noch auf den Geldfetisch eingehen. Im Prinzip fehlen da jetzt natürlich wieder Voraussetzungen, deswegen das ist jetzt der Mangel dieser umgekehrten Darstellung. Aber wir können trotzdem mal kurz auf dieses Zitat bei 2 Geldfetisch vielleicht sogar gleich ab Anfang bis zu dem Fettgedruckten. Also man muss sich das, zwei Worte vorweg, man muss sich das vorstellen, hier wird Geld behandelt als etwas, worin sich verschiedene Waren von ihrer Wertseite her drin darstellen. Also es ist wie so ein Spiegel, der den einzelnen Waren ihr Wertsein zurückspiegelt. Je nachdem, was für eine Ware vor diesem Spiegel auftaucht, spiegelt es halt was anderes zurück. Also einfach mal so als Metapher so grob vorzustellen. Also und das Geld selber ist eine spezielle Ware, die sozusagen die verschiedenen, alle Waren aus dem gesamten gesellschaftlichen Warenkorb haben, also ist eher ein logisches Moment, haben eine Ware ausgeschlossen aus sich raus. Ich mache es jetzt, drücke es mal ein bisschen metaphorisch aus. Und diese Ware fungiert dann als dieser Wertspiegel, der ihnen ihr Wertsein zurückspiegelt. Also auf dieser Ebene befinden wir uns jetzt bei diesem Geldfetisch. Und deswegen können wir vielleicht von da die Ware, das Zitat vielleicht mal dann aufknacken, das da anfängt, und fangen wir gleich mit dem Anfang an. Wir sahen, wie schon in dem einfachsten Wertausdruck x Ware A gleich y Ware B das Ding, worin die Wertgröße eines anderen Dings dargestellt wird, seine Äquivalentform, also das ist die Geldform, unabhängig von dieser Beziehung als gesellschaftliche Natureigenschaft zu besitzen scheint. Wir verfolgten die Befestigung dieses falschen Scheins, also diesen Fetischismus. Er ist vollendet, sobald die allgemeine Äquivalentform mit der Naturalform einer besonderen Ware verwachsen oder in Geldform kristallisiert ist. Also genau diese Ware, die ausgeschlossen ist und die den anderen Waren ihr Wertsein zurückspiegelt, um die geht es da gerade in dem Moment. Also dieses allgemeine Äquivalent, das zur Geldform kristallisiert ist. Eine Ware scheint nicht erst Geld zu werden, weil die anderen Waren allseitig ihre Werte in ihr darstellen, sondern umgekehrt, sie scheinen, also scheinen ist immer was Fetischistisches, sondern sie scheinen umgekehrt allgemein ihre Werte in ihr darzustellen, weil sie Geld ist. Die vermittelnde Bewegung verschwindet in ihrem eigenen Resultat und lässt keine Spur zurück. Also da haben wir wieder dieses Moment, dass in diesem Wertspiegel, der da gegenübersteht, das als ein Ding auftaucht und gar nicht als Resultat dieses Gegenüberstellens sozusagen auftaucht, sondern man kann jetzt dieses allgemeine Äquivalent zur Vereinfachung, kann man da mal jetzt einfach Gold setzen. Das Gold scheint aus sich heraus eben Wert zu besitzen. Und die anderen Waren mit sich zu vergleichen zu lassen. Aus seiner Natureigenschaft, weil ja Gold angeblich wertvoll ist, lassen sich die anderen Waren daran messen. Also das wäre dieser Fetischismus, dieses Geldfetisch. Dann der Fetischcharakter der Ware. Wir hatten ja, dass eigentlich alle diese Vermittlungsketten sind warenförmige Vermittlungsketten. Und bei dem Fetischismus Fetischcharakter der Ware. Da müsst ihr euch jetzt wieder an Anfang auf den ersten Teil zurückdenken, wo diese auch nochmal mit diesen Verkehrungsmechanismen, mit dieser Verdinglichung, Versachlichung, Subjekt-Objekt-Verkehrung, Mystifikation und so weiter. Das taucht da jetzt bei diesen Zitaten eigentlich bei Schritt und Tritt auf. Also da erstens dann Fetischcharakter der Ware. Das erste Fette, das Geheimnisvolle der Warenform besteht also da einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Also wenn auf dem Markt diese Gegenstände zueinander in Beziehung treten, haben sie ja diese gesellschaftliche Form. Und sogar, wie ich ja am Anfang dargelegt habe, scheint es den Produkten selber die Gesellschaftlichkeit anzuhaften. Dann weiter dieses nächste fettgedruckte. Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie phantasmagorische Form, also auf der Bewusstseinsebene, eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbstständige Gestalten, so in der wahren Welt die Produkte der menschlichen Hand. Das wären wir jetzt wieder zurück am Anfang, wo Marx den Fetischbegriff aus dieser religiösen Welt, nämlich dieser magisch-kultischen Objekte, entlehnt. Das nächste Fettgedruckte. Die Menschen beziehen also ihre Arbeitsprodukte nicht untereinander als Werte, weil diese Sachen ihnen bloß sachliche Hüllen gleichartiger menschlicher Arbeit gelten, umgekehrt. Und jetzt, das wäre das Eigentliche dran, was er im ersten Satz sagt, und das umgekehrt ist das Fetischistische, indem sie ihre verschiedenartigen Produkte einander im Austausch der Werte gleichsetzen, setzen sie ihre verschiedenen Arbeiten einander als menschliche Arbeit gleich. Sie wissen das nicht, aber sie tun es. Der Wert wandelt vielmehr jedes Arbeitsprodukt in eine gesellschaftliche Hieroglyphe, weil den Menschen eben das nicht bewusst ist, was sie da machen. Und deswegen das alles verschlüsselt sozusagen auftaucht. Die Kritik wäre dann die Entschlüsselung, soweit es halt gelingen kann, weil man hat es ja schließlich mit irrationalen Formen zu tun. Und deswegen kann das immer nur der Erklärungsgehalt so weit gehen, wie halt man diese Irrationalität begrifflich machen kann. Ob man es vollständig erklären kann, das bleibt dann dahingestellt. Was ich finde, was diesen Gegenstand dieser Fetischkritik so interessant macht, sind genau diese Punkte, dass das etwas ist, das uns alltäglich betrifft, das wir alltäglich tun, in unserem Handeln alltäglich vorkommt, in unserem Denken stets präsent ist, das aber unbewusst wirkt. Also nicht unbewusst im Sinne des Freudschen Begriffs des Unbewussten, sondern im Sinne, dass es nicht reflektiert, nicht bewusst ist. Gleichzeitig reicht die Bewusstmachung nicht aus, weil wir müssen bei Strafe des Untergangs, wieder dieser schöne Satz, so handeln, weil wir einfach nur uns so als Individuen in diesen verkehrten Formen reproduzieren können. Das, deswegen ist das Ganze so vertrackt mit dieser Kritik. Es reicht nicht. Deswegen ist auch diese Metapher mit diesem religiösen Moment, hat da ein Stück weit ihre Grenzen. Es reicht nicht, sich das bloß bewusst zu machen, was man da tut, um dann anders zu handeln, weil diese Formen als gesellschaftliche Formen so eine Strukturiertheit haben, dass wir von den Formen her schon so handeln müssen als Notwendigkeit und es da gar nicht anders tun können. Gleichzeitig wäre es fatal zu sagen, okay, das ist dann immer und ewig so, weil das wäre selber schon wieder ein Fetischismus, weil das ist ja ein menschlich hervorgebrachtes, gewordenes gesellschaftliches Produkt, diese Vergesellschaftungsweise, die kapitalistische Vergesellschaftungsweise. Also, ergo, ist sie im Prinzip veränderbar. Nur, bisher haben noch keine Kritiker die Generalformel gefunden, wie man diese Welt, diese Warenwelt und diese Wertvergesellschaftung aus den Angeln hebt. Es gab immer wieder Anläufe, die sind immer wieder geschichtlich niedergeschlagen worden, auch und auch wegen der Struktur selber. Ja, und das ist halt diese große Bürde, die man als ja, die uns quasi allen auferlegt ist, da weiter zu forschen und die Hoffnung nicht aufzugeben. Und deswegen könnte man vielleicht auch in der Diskussion darauf eingehen, dass viele Praxisvorstellungen der Linken selber auch fetischistische Praxisvorstellungen ist. Und ich würde da jetzt auch ein Zitat von Marx einfach entwenden und da das Wort Warenbesitzer austauschen, indem ich da Linke einsetze. Und dann heißt das Zitat: In ihrer Verlegenheit denken unsere Linken wie Faust. Im Anfang war die Tat. Sie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht haben. Die Gesetze der gesellschaftlichen zweiten Natur bestätigen sich im Naturinstinkt dieser Möchtegern-Revolutionäre. So. Ja, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf eingehen sollen. Ich denke, es gibt genug Stoff zum Diskutieren. Vielleicht können wir in der Diskussion bei dem einen oder anderen Punkt vielleicht auf die Eigentümlichkeit der Äquivalentform noch eingehen. Oder? Also auf dem Handout sind die drei Eigentümlichkeiten abgedruckt.